Lukas Kapitel 2, und zwar den Vers 13 bis 15. Lukas 2, Vers 13 bis 15. Da heißt es, und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, an den Menschen ein Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel fuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns nun hingehen nach Bethlehem und die Sache sehen, die geschehen ist, welche der Herr uns kundgetan hat. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte sagen, lasst uns heute ein ganz klein wenig gedankenversunken sein nach Bethlehem. Um Gott Herrliches zu sehen. Plötzlich heißt es, ja, wenn Gott seine Sache tut, dann geschieht solches für uns plötzlich. Auch die Wiederkunft unseres geliebten Herrn wird einmal plötzlich kommen, für uns selbst, obgleich wir ihn erwarten, aber noch plötzlicher für solche, die nicht bereit waren, die ihr Leben nicht Christus ausgeliefert haben. Für sie wird es ein plötzliches Verderben sein. Plötzlich wird der Herr die Sache tun wie hier, bei der Ankunft Jesu. Es war ja vorausgesagt, aber als es geschah, war es dennoch plötzlich. War bei den Engeln eine ganze Menge, heißt es hier, der himmlischen Heerscharen. Bei diesen Engeln, von denen es in Vers 9 heißt, dass die Herrlichkeit des Herrn ihn widerstrahlen ließ, nämlich dieses Licht. Denn auch die Herrlichkeit Gottes ist Licht. Hier heißt es, erleuchtete sie, nämlich die Hirten. Die Herrlichkeit erleuchtete sie. Ich glaube, so ist es mit jedem Menschen, der zu Jesus kommt. Er ist recht unterschiedlich, aber ein Erleuchteter wegen des Lichtes Jesus. Hier sind es die Hirten. Und wir könnten die Frage stellen, wo kamen denn so ganz plötzlich die vielen Engel her? Nun, die waren schon vorher da. Aber die Augen der Hirten wurden an diesem Augenblick aufgetan. Und darum konnten sie sehen. Darum sahen sie in solch einer Fülle diese himmlischen Gesellen. Sie lobten Gott. Darum waren sie gekommen. Noch hatte der Herr auf dieser Erde keine Leibesgemeinde, die ihn Lob pries. Da mussten's die Engel noch tun. Wir sehen sie hier, wie sie lobpreisend Gott erhoben. Und sie sprachen, und sie teilten auch ihre Botschaft mit, die sie den Menschenkindern zu sagen hatten. Vers 14. Herrlichkeit! Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Zum Wohlgefallen oder zur Wohlannehmung an Menschen. Die Geburt Jesu, die war also die Herrlichkeit oben, das heißt in der Höhe, von woher sie gekommen ist, nunmehr auf Erden zu offenbaren. Darum das Leuchten dieses Lichtes, das hier erwähnt wird. Dieses Licht war der Friede Gottes. der aus dem Himmel herniederkommen sollte auf unsere Erde, in der aller Friede gewichen war, nicht nur aus den Herzen der Menschen, wegen der Sünde. Wir könnten sagen, diese Mitteilung hier ist die Geburtsanzeige Gottes in Christo. Lasst uns hingehen nach Bethlehem, Vers 15, und diese Sache besehen. Wie fein und wie lieblich klingt darum der Name Bethlehem, den wir heute ein ganz klein wenig aus biblischer Schau besehen wollen. Und zwar klingt dieser Name Bethlehem in eines jeden gläubigen Ohr. Bethlehem. Damit wir es recht wert einschätzen, darum auch heute ein Hingehen an diesen Ort. Und zwar über längere Zeit. Es ist der Wiegenort des, nein, unseres Heilandes. Nicht der Verlorenen. Es war der Ort, den Gott vorschatten ließ. Genauso wie für die verlorene Welt zwar der Ankunftstag des Herrn nicht wahrgenommen wurde, so nahm die Welt auch die vorausgehenden Ereignisse für Bethlehem vorausgesagt nicht wahr. Und wir können sogar noch weitergehen und können sagen, noch nicht einmal die Alttestamentler auf dem Boden des Gesetzes nahmen es wahr. Bethlehem ist jener Ort, den Gott also vorlängst schon erwählt hatte, welchen der Herr an dieser Stelle betreten sollte. Wenn wir im Geiste zurückdenken, und zwar zurück, so gelangen wir zur ersten Erwähnung in der Bibel über Bethlehem in 1. Mose Kapitel 35, Vers 16 bis 19. Und da finden wir ein hochinteressantes Geschehen. Damals starb Rahel, die Frau nach dem Herzen Jakobs, als sie unterwegs und vor Bethlehem waren. Bethlehem Ephrat heißt es dort. Für diese Rahel, da hatte Jakob 14 Jahre Tag und Nacht arbeiten müssen. Wie teuer sie ihm war, diese Rahel. Und welch eine Liebe ihr galt, das sehen wir aus verschiedenen Dingen, der Mitteilung der Schrift. Nach dem Worte Gottes sind für die 12 Stämme 4 Frauen genannt. Und wenn wir in Matthäus 2 lesen, da heißt es, nach den furchtbaren Geschehnissen Vers 18, eine Stimme ist in Rama gehört worden, weinen und viel Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder wegen der Tötung der Kinder in der Zeit des Herodes. Sie wollte sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Rahel wird als der Inbegriff des Weibes und der Liebe des Jakob hingestellt. Und jetzt beachten wir, obgleich die Kinder, die ermordet wurden, durchweg Kinder des Stammes Juda waren, und die waren gar nicht von der Rahel. Die waren von der Lea. Jetzt sehen wir, wie selbst die Heilige Schrift dieser Rahel, den Gegenstand der Liebe Jakobs, hier schrifthistorisch berücksichtigt. Vierzehn Jahre hat er für sie gearbeitet und ihre ganze Liebe galt der Rahel. Und später, als der Jakob selbst sterben sollte, als er auf seinem Sterbelager lag, da waren seine Gedanken, die Gedanken des Jakob bei der Rahel. Das lesen wir. Welche er in Ephrat, das ist Bethlehem, begraben musste, 1. Mose 48, Vers 7. Das ist hochinteressant. So mögen aber auch die Gedanken unseres Herrn Jesus sich mit seiner Brautgemeinde beschäftigt haben, als er sterbend am Kreuz hing. Aber mit einer noch weit größeren Liebe als die Jakobs gegen Rahel ist Christus uns geworden. Wir blicken an eine andere Stelle der Heiligen Schrift. Arm und elend finden wir zwei Frauen. Sie verließen das Land der Fremde in Moab, Naomi und Ruth. Ihr Reiseziel war Bethlehem, das Brothaus. Vereinsamte Herzen, wie hier bei Naomi und Ruth, gibt es in dem Feindland dieser Welt um uns in Fülle. Auch die dem Herrn Jesus gehören. Später ist Bethlehem ein Salbort, wo der Samuel den König oder den David zum König salbte. 1. Samuel 16. Wo war das? In Bethlehem. Aber nicht allein das Brot sollte mit Bethlehem verbunden werden. Brothaus, sondern auch das kostbare Wasser wird mit Bethlehem verbunden. Interessant ist's, soll nur ein kurzer Auszug sein. David, der König, lässt in seiner Lüsternheit drei Helden durchbrechen, um aus der Quelle zu Bethlehem, heißt es, das Kostbare zu schöpfen. Den Einsatz ihres eigenen Lebens ließen sie sich's kosten. Und danach lässt der Geist Gottes einen Propheten reden, um die gewaltigen, um die zukünftigen Dinge über Bethlehem aussprechen zu lassen. Wir gelangen hier zu dem Propheten Micha in Kapitel 5, Vers 1 und folgende, wo es heißt, der Herrscher Israels wird aus ihr, nämlich Bethlehem, kommen, hervorkommen. Und dann lesen wir in Vers 2 eine hochinteressante Mitteilung. Da heißt es, und der Rest seiner Brüder wird zurückkehren. Damals kehrten nur Naomi und Ruth zurück nach Bethlehem. Hier aber ist die Verheißung, dass der Rest zurückkehren soll. Das ist der Überrest Israels, der zurückkommen soll. Denn dort soll das wahrhaftige Lebensbrot, Jesus, aller Israeliten gefunden werden. Darum führt Gott sein Volk seit einigen Jahren schon wieder zurück. Das ist die hier vorausgesagte Rückkehr nach Bethlehem. Und nun hier in Lukas 2. Da hören die Hirten auf dem Felde Bethlehems die Erfüllung der geredeten prophetischen Worte Michas. Und Gott lässt vom Himmel herab eigens eine ganze zählbare Schar der Engel vom Himmel kommen, um, wie es heißt, die Herrlichkeit des Lichtes über die Hirten zu erstrahlen zu lassen. Gott sendet eigens dafür seine Diener, die Engel. Das Licht war also der Anlass für die Hirten nach Bethlehem zu gehen. Wenn der Herr Jesus uns als seine Zeugen hier zurückgelassen hat, dann nur im Hinblick, dass wir teilhaftig geworden sind seines Lichtes, dass wir Lichtzeugen sein sollen. Nicht anders. Hier heißt es, die Sache zu sehen, nach Bethlehem zu gehen, um zu sehen. Seit der Herr Jesus auf diese Erde gekommen ist, leuchtet dieses Licht des Wortes unentwegt. Aber eine Begegnung mit diesem Christus erfolgt jedoch nur dann, wenn wir wie die Hirten hingehen zu ihm, weil er vor uns gekommen ist. Wir sind am Zug. Wir haben zu ihm zu gehen. Nicht, dass wir etwa eine Errettung ableiten würden, weil wir so eine nette Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Freikirche oder Gemeinschaft hätten. Die Zugehörigkeit errettet uns nicht. Wir brauchen eine persönliche Begegnung mit Jesus, dem geoffenbarten Licht. Und das ist unsere Bekehrung. Wir können sagen, preis dem Herrn, der solch eine Begegnung mit diesem Lichtheiland Jesus von Bethlehem hat. Nur dann, wenn wir gleich dieser Hirten hingehen, wie sie sagen. Die haben nicht nur davon geredet. Wir können dann weiterlesen zu Hause. Die sind nämlich auch gegangen. Wisst ihr, unsere Errettung hin zu Jesus ist nicht nur, wenn wir darüber sprechen, wer dieser Heiland ist, sondern wenn wir auch wirklich zu ihm gehen. Wer dann bleibt, wo er ist, erhält. Das heißt, wer dort bleibt, wo er von Natur ist, der erhält die Errettung nicht. Darum gibt es keine automatische Errettung aufgrund der Ankunft Jesu. Dann hätten die Hirten nicht mehr hingehen zu brauchen. Aber sie bedurften noch des Hingehens, damit sie Gemeinschaft mit ihnen hätten. Denn nur Jesus verändert uns heute. Darum müssen wir zu ihm gehen. Nicht irgendwohin, sondern zu Christus. Er lässt sich ja überall begegnen. Möchten wir diese himmlische Herrlichkeitsoffenbarung, mit der wir hier zu tun haben, nicht allein den Hirten überlassen. Nicht, dass wir es uns begnügen, zu sagen, ja, die sind ja damals hingegangen. Diese Hirten, die da sagten, lass uns hingehen. Wir sind also ganz persönlich angesprochen, Gemeinschaft mit dem zu haben, der dort geboren war, Christus. Hingehen und die Sache sehen. Wir müssen Zeugen sein seines Lichtes, und das ist jedes Kind Gottes, ist ein Lichtzeuge. Es gibt natürlich schwache, mittlere und starke Zeugnisse. Das ist klar. Ja, auch wir haben hinzugehen. Zwar heute nicht mehr nach dem Ort Bethlehem. Nicht, dass jemand meint, der Bruder Bergmann hat gesagt, wir müssen eine Israelreise machen nach Bethlehem, sonst könnten wir Jesus nicht begegnen. Das ist hier nicht gemeint. Der Jesus begegnet uns auch im Kämmerlein, der begegnet uns in der Gemeinde, der begegnet uns in der Stille oder wo es sein mag. Wo wir ihn suchen, an dem Platz, weil es ja ein geistliches Vorgehen ist und er überall ist, wie er gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage. So können wir ihn auch alle Tage begegnen im Geiste. Denn in Bethlehem, da ist er nicht mehr. Seitdem die Bibel gesagt hat, so kennen wir niemanden mehr nach dem Fleische. Der Jesus hatte sich im Fleische hier geoffenbart. Wenn wir aber auch Christus im Fleische gekannt haben, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr also. Darum können wir nicht an den Ort Bethlehem, sondern an den geistlichen Ort Bethlehem gehen. Wir finden ihn, wo er jetzt ist, und da gibt uns die Bibel Gottes Wort Aufschluss. Paulus sagt es in Kolosser 3, Vers 1b, wo der Christus ist. Und dann sagt er es, wo er ist. Sitzen zur Rechten Gottes. Dort sitzt er jetzt. Also nicht mehr in Bethlehem. Darum lasst uns nur im Geiste hingehen, nach Bethlehem, um die Sache zu sehen. Wir gehen jetzt zur ersten Erwähnung der Heiligen Schrift über Bethlehem in der Bibel zurück, 1. Mose 35, ab Vers 16, und da finden wir den Jakob. Jetzt geben wir Acht. Dieser Jakob war ein Hirte. Ja, er war ein Hirte. Ein Hirte bei Bethlehem namens Jakob. Er war ja unterwegs, da nach Bethlehem. Das Hirtesein hatte er von seinem Vater gelernt. und sein Großvater ihm den Segen vererbt, Hirte zu sein. Bethlehem war für Jakob der kostbarste Hirtenplatz auf dieser Erde. Dort musste er das für ihn Wertvollste lassen, Rahel, den Gegenstand seiner verbundenen Liebe. Das waren die Leute, die am besten im Alten Testament zu Hause waren. Warum wussten sie es denn nicht? War es etwa nicht geschrieben? Doch. Du Pharisäer, ich muss dir sagen, schlage nach. In Micha 5, Vers 1 und 2, da steht's geschrieben. Und hier sehen wir, wenn wir nicht hingehen nach Bethlehem, um die Sache zu besehen, bleibt für uns Christus verborgen. Auch für eine christliche Welt ist Jesus verborgen, es sei denn, dass wir uns bekehren lassen, um hinzugehen. Diese Pharisäer gingen nicht hin nach Bethlehem. Und deutlicher, noch deutlicher, wie es der Prophet Micha hinterlassen hatte, ging es ja gar nicht mehr, war ja alles drin enthalten. Über Bethlehem so präzis zu weissagen, dass der Herrscher Israels aus Bethlehem hervorkommen soll. Und wenn heute die Menschen nicht wissen, wer Jesus ist, dann können wir nur sagen, dann sind sie nicht hingegangen, wie es heißt, um die Sache zu sehen, die wir mit dem geistlichen Auge auch heute noch wahrnehmen dürfen, weil Christus der Herr uns begegnet ist in seiner ganzen Gnade und Wahrheit, wie Johannes sagen durfte. Für uns ist es der Ort, von dem aus Gottes Liebe in der Geburt Christi sich in Gnaden den Menschen nahte und von dem aus die Welt den Lobpreis dieser Engel vernahm, der da hieß, und sie lautete: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden und an Menschen ein Wohlgefallen. Amen.
Denn morgen in den Tag ich geh und mich die Welt berührt, wenn ich da mitten in dir steh, wenn mich die Welt erobern will, nach meiner Seele geht und mich versucht mit Lust zu stillen, weiß ich, dass mich fühlt.
Sein starker Arm,
sein starker Arm,
er
führet mich,
sein starker Arm,
sein starker Arm,
sein
starker Arm, er hält mich fest. Ich bin so froh, dass mich nie mehr loslässt. Wenn ich allein im Dunkeln steh, dann führt mich zum keinen Ausweg seh, lässt er mich nicht im Stich. Wenn ich auch mutlos und verzagt und zweifel mich anficht, wenn Unzufriedenheit mich plagt, lässt er mich nicht im Stich.
Sein starker Arm,
sein starker Arm, er führet mich,
sein starker Arm,
sein starker Arm.
Sein
starker Arm, er hält mich fest. Ich bin so froh, dass er mich nie mehr loslässt. Wenn Schuldensorge mich bedrückt und nicht in Ruhe mich lässt, dann find ich nur bei ihm mein Glück. Er hält mich dann ganz fest. Er tat für mich am Kreuze das, was ich ihm nie vergesse. Auch heute trägt er meine Last. Heute hält er mich ganz fest.
Sein starker Arm,
sein starker Arm,
sein starker Arm,
sein starker Arm,
lässt nie im Stich,
lässt nie im Stich.
Sein starker Arm,
sein starker Arm, er hält mich fest. Ich bin so froh, dass er mich nie